ist es so, dass alle Seiten den Krieg und den Bruch, den es mit Russland gegeben hat, satt haben.
Ich glaube, die Gründe oder die Motivationen für diese versuchte Annäherung zwischen den USA und Russland sind unterschiedlich.
Der Preis des russischen Erdgases ist halt einmal sehr wettbewerbsfähig und das, was wir derzeit von Amerika bekommen, ist sehr teuer.
Hat große Tradition. Die Amerikaner wollten nie, dass die Europäer sich stark mit den Russen auf dem Rohstoffsektor verbünden.
Das war ein Eigentor der Sonderklasse, was jetzt die Dekarbonisierung anlangt.
Als die diese Idee geboren haben, sprengen wir das mal weg. Dann haben wir den Gasfluss aus Russland nach Europa dezimiert. Wie stellt sich übrigens diese Situation für Sie da, Herr Benning?
Es ist hier schon zu überlegen, wer welche Pipeline reaktiviert.
Ich glaube, es gibt einen Weg zurück.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 14, Zeitenwende. Wird Europa schon bald wieder mehr russisches Gas einkaufen? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 14. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Wir sind heute allerdings nicht zu zweit, sondern zum ersten Mal in unserer Podcast-Reihe zu dritt mit einem Spezialgast. Und zwar Herrn Johannes Benigni. Herr Benigni ist Chef des internationalen Beratungsunternehmens JBCV, insbesondere mit Fokus auf Energieprojekte, konkret auf Öl- und Gasprojekte. Er war unter anderem Mitglied im Risikomanagement-Komitee bei ENOC, das ist die National Oil Company der Emirate, und in den Jahren bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs Mitglied im Verwaltungsrat von Litasco. Litasco ist die Ölhandelsgesellschaft des zweitgrößten russischen Ölkonzerns Lukoil. Also ein Kenner des Öl- und Gasgeschäfts von Ihnen. Herr Benigni, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Astrow, herzlich willkommen. Dobry den.
Dobry den.
Bevor wir loslegen, sagen Sie uns, Herr Benigni, wie stelle ich mir Ihre Arbeit vor, beziehungsweise wenn Sie kurz resümieren, was Sie im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte so gemacht haben im Öl- und Gasgeschäft, geben Sie uns einen kurzen Einblick.
Also ich würde so summieren, ich habe die verschiedensten Konzerne weltweit beraten in der Marktanalyse, in der Strategie und im Risikomanagement und Restrukturierung. Und dafür haben wir eine Beratungsfirma, habe auch mehrere andere Firmen gegründet, die ich dann auch wieder verkauft habe im Laufe der Zeit, wo es immer darum gewesen ist, hier Angebote zu machen, die den Firmen geholfen hat, nachher sich besser aufzustellen, ob das jetzt mit IT-Services ist oder Marktanalyse. Und gerade in dem Bereich haben wir weltweit auch eines der führenden Unternehmen aufgebaut. Dementsprechend sind wir viel unterwegs gewesen weltweit und haben also den Kunden geholfen, die Märkte besser zu verstehen, was beeinflusst Angebot, Nachfrage und Preise.
Weltweit heißt insbesondere in diesem Sektor von Saudi-Arabien über die Emirate, über Katar,
Ich war 10 Jahre in Singapur, also von 2012 bis 2022, habe von dort auch den asiatischen Markt bearbeitet und Mittleren Osten. Und bin dann nach Corona wieder zurückgekommen.
Alles klar. Also nochmals herzlich willkommen. Wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch, den 19. März 2025 auf, wenige Stunden nachdem Donald Trump und Wladimir Putin in Sachen Waffenstillstand telefoniert haben. Trump sagte, eine sofortige Waffenruhe mit Blick auf die Energieinfrastruktur der Ukraine wurde erzielt. Man kann das jetzt unterschiedlich einordnen. Ist das ein guter Outcome? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung wenigstens? Hat man sich mehr erwartet? Das ist nicht unser Thema hier, denn wie gewohnt sind wir auf Wirtschaft fokussiert in unserem Podcast. Und zwar wirtschaftlichen Belange in und um Russland. Und da ist es ja so, dass sich die Ereignisse in, würde ich sagen, speziell in den letzten 4-5 Wochen auch zu überschlagen beginnen. Zumindest was alles an Themen aufgeworfen ist zwischen den USA und Russland wohlgemerkt. Die Europäer halten den Ball flach aus unterschiedlichen Motiven. Die Amerikaner preschen hier nach vor und die Russen reagieren relativ adäquat darauf. Man hört von zunehmender oder möglicher Kooperation, von einer Wiederannäherung, speziell seit dieses Treffen in Riad war vor gut einem Monat. Und im Zuge dessen kam auch ins Spiel, dass es auf dem Gassektor zu Bewegungen kommen könnte, nämlich dass die Europäer wieder mehr Gas bei den Russen einkaufen, speziell über die Nord Stream Pipeline. Bekannterweise wurde die ja zu 3/4 gesprengt, Ende 2022 noch, und seither fließt dort kein Gas mehr. Bevor wir zu Details kommen in dieser Frage, meine Herren, ich frage Sie, wovon zeugt diese Annäherung oder beziehungsweise diese Informationsbälle, die da in die Luft geworfen sind hinsichtlich wirtschaftlicher Annäherung? Ist es so, dass alle Seiten den Krieg und den Bruch, den es mit Russland gegeben hat, satt haben und hinter sich bringen wollen und endlich wieder Geschäfte machen wollen? Ich beginne mit Ihnen, Herr Benigni, was sagen Sie?
Ja, es ist eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Amerika und Russland, wo es in erster Linie mal darum geht, dass man wieder miteinander normal spricht. Ja, es ist der Grund, warum die beiden miteinander reden und niemanden anderen mitreden lassen, ist, weil sie wollen damit auch klar signalisieren, dass sie die Chefs am Platz sind. Und es ist immer leichter für die zwei Chefs miteinander zu reden, wenn keiner mitreden kann oder darf. Und damit kann man sich sehr viele Konfliktherde in der Welt ausschnapsen. Ja. Und das heißt, die wollen jetzt einmal viele Themen behandeln, die sie in der Vergangenheit ja normal miteinander besprochen haben, wo aber aufgrund der, sage ich einmal, verschiedenen Lager, die auch in Amerika am Werk war, wo diese Kommunikationskanäle versiegt sind und wo man einfach nicht mehr miteinander reden konnte und wollte. Und da ist man jetzt bestrebt, dass man diesen Dialog wieder aufbaut, weil es einfach weltweit so viele Baustellen gibt, dass man sich leichter tut, wenn man einen gegenüber hat, mit dem man das ausredet. Und natürlich ist der Ukraine-Konflikt ein wichtiger, ja, aber nicht der einzige.
Herr Astroff, was meinen Sie?
Ich glaube, die Gründe oder die Motivationen für diese versuchte Annäherung zwischen den USA und Russland sind unterschiedlich. Für die USA geht es vor allem darum, die derzeitige chinesisch-russische Allianz zu schwächen, weil die USA sehen vor allem China als Hauptrivalen, eventuell als einen Feind. Und nicht Russland. Also für die USA ist Russland wirtschaftlich sowieso kein Rivale. Und geopolitisch sehen sie, also zumindest die jetzige US-Regierung, also Donald Trump, sieht Russland nicht unbedingt als einen Herausforderer, als einen Feind. Das heißt, für die USA geht es, glaube ich, vor allem um China. Für Russland ist das natürlich, erstens überhaupt, dass der Präsident Putin mit Präsident Trump schon zweimal telefoniert hat und dass die Aufnahme der Beziehungen ist natürlich ein sehr positives Signal, weil das bedeutet, dass Russland nicht mehr isoliert ist. Also Russland war sowieso nicht isoliert in der Welt als Ganzes, aber auch im Westen ist Russland nicht mehr isoliert. Und natürlich, wenn wir uns rein auf die Wirtschaft konzentrieren, dann bedeutet das für Russland natürlich, dass wenn es tatsächlich zu einer Annäherung mit den USA kommt, auch im wirtschaftlichen Bereich, dann hat Russland auch bessere Karten in den Verhandlungen mit China. Weil momentan ist die russische Wirtschaft sehr stark von China abhängig. Und das ist weitgehend eine einseitige Abhängigkeit. Das heißt, wenn es zumindest ein bisschen zu einer Diversifikation aus russischer Perspektive kommt, dann ist das wären sicherlich sehr gute Nachrichten für
Russland. Das heißt, Trump hilft Putin auch, sich freizuspielen, gewissermaßen.
Ja.
Ich skizziere ganz kurz für die Hörer, was sich da in den letzten paar Wochen getan hat. In Riad wurde bereits thematisiert, dass US-Unternehmen relativ bald nach Russland zurückkommen könnten. Es war sogar die Rede bereits vom zweiten Quartal. Teilweise haben die Russen schon Angst. Ich habe gelesen, dass der Branchenverband der Elektronik- und Softwarehersteller in Russland sich bereits an Putin gewendet hat und gesagt hat, wir müssen uns irgendwie schützen, weil wenn die jetzt plötzlich alle wieder schnell reinkommen, nehmen sie uns das Geschäft weg, das wir jetzt in der Zwischenzeit selber aufgebaut haben. Das ist ein anderer Punkt. Es war alsbald auch von möglichen Lockerungen der Sanktionen die Rede. Interessanterweise hat der Chef der amerikanischen Außenhandelskammer in Russland, vor circa 2 Wochen, glaube ich, war es, ein Interview in Russland gegeben, ein großes, wo er sagt, wir arbeiten an einem Weißpapier, einem White Paper, das wir unserer Regierung vorlegen, wie sehr unsere Firmen unter den Sanktionen gelitten haben und machen Vorschläge, wie wir da rauskommen und welche Sanktionen am schnellsten gelockert werden sollten, insbesondere zum Beispiel im Finanzsektor, damit die grenzüberschreitenden Transaktionen, Finanztransaktionen wieder funktionieren. Das war einer der Punkte. Gleichzeitig muss man sagen, ist es so, dass still und leise auch Trump die Sanktionen, die US-Sanktionen um ein Jahr verlängert hat und dass jetzt sogar diese Ausnahmeregelung aufgehoben wurde, dass nämlich ab sofort die Zahlungen für Gas- und Ölexporte erschwert sind und nicht mehr so leicht nach Russland das Geld überwiesen werden kann. Ich muss sagen, dass da entstehen Widersprüche, nicht? Einerseits die Signale der Lockerung, andererseits Verschärfungen. Jetzt frage ich Sie nochmal, Herr Astroff, aus diesen Widersprüchen, wären Sie da schlau von Trump? Hat das eine Strategie möglicherweise oder ist das tatsächlich etwas wirr?
Aus meiner Sicht vielleicht eher das Zweite, weil ich weiß auch nicht, wie das gleichzeitig funktionieren soll. Gleichzeitig, weil wir hören praktisch jeden Tag eine andere Ankündigung. Er versucht gleichzeitig so Zucker und Peitsche sozusagen anzuwenden. Ich meine, theoretisch ist es natürlich, es sind durchaus Situationen denkbar, wo eine gleichzeitige Anwendung von Zucker und Peitschen zu einem Ergebnis bringen. Aber momentan sehe ich nicht wirklich, dass der Trump eine klare Strategie hat in Bezug auf Russland, obwohl sein Instinkt, wirklich die Beziehungen zu normalisieren und zu verbessern, glaube ich, das Richtige ist.
Jetzt frage ich Sie, Herr Benigni, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade aufgezählt habe, wenn jetzt die Transaktionen, Finanztransaktionen für Öl- und Gasexport nochmals erschwert sind und verunmöglicht sind, wie sehr erschwert das den Export von Öl und Gas, beziehungsweise wie sehr wird das Russland schaden? Das ist ein Novum jetzt.
Also ich sehe all das als ein Teil des Spielers Trump, ja, der natürlich ein Pokerspieler ist und versucht ständig seinen Platz so zu spielen, dass es ihm optimal hilft. Ja. Und wie Sie sagen, Zuckerbrot und Peitsche, das versucht er, obwohl natürlich, man hat schon so viele Sanktionen hier eingeführt, dass es dann schon manchmal die Frage ist, kann man das noch verschärfen? Die Zahlungen haben natürlich dazu geführt, dass sehr viel an Zahlungsströme umgeleitet worden sind. Wir haben, die letzte Phase war ja die, wo man die Gazprombank aus dem Spiel genommen hat. Bis, glaube ich, April sind noch 50 andere Banken, die dann ausscheiden.
Also Gazprombank war die Bank, die am meisten diese Finanztransaktionen durchgeführt hat vom Rohstoffexport.
Ja, vom Gas. Die Gaseinkäufe liefen über die Gazprombank. Also das ging mit 20. Dezember zu Ende. Und man hat aber noch andere Banken verwenden können. Also das ist nach wie vor der Fall bis, glaube ich, 20. April. Und man wird dann auch die Banken nicht mehr nützen können. Das heißt, das ist mitunter ein Thema für Player, gerade entlang der Turkstream, also den Ungarn, die hier Gas kaufen. Die Frage, wie zahlen die dann? Da haben sich auch schon die Türken eingebracht als Vermittler, um versuchen, hier eine Brücke aufzubauen und zu vermitteln. Und das Gleiche ist natürlich in allen anderen Bereichen im Öl- und Gasexport. Man hat mit den Indern angefangen, das Ganze auch in lokaler Währung, auch mit den Chinesen. Man versucht mit Bitcoin zu handeln. Also es gibt die verschiedensten Variationen der Spieltheorie, die man hier verwendet. Ist alles natürlich mühsam, ist keine Frage. Die Frage, wie stark, dass man diese Daumenschraube auf Russland noch fester ziehen kann, man kann sie enger ziehen mit den Sekundärsanktionen, die gibt es ja seit einem Jahr. Und da ist nur die Frage, wie stark die Amerikaner das wirklich wollen. Ja? Wenn sie wollen, dann können sie heute zu den Chinesen und zu den Indern gehen und ihnen ganz klar machen, Jungs, entweder ihr hört auf, ja, oder ihr seid weg vom Markt. Ja? Man kann heute diese Player international so blockieren, dass sie keine Dollarüberweisungen mehr tätigen können. Und das sind ja alles Großkonzerne. Das heißt, wenn man wirklich will, kann man diese Einkäufe russischen Öl und Gases, man kann sie zur Aufgabe zwingen. Und das ist aber ein Spiel, das Amerika sich sehr gut überlegt, ob sie diese Methoden anwenden, weil man davor immer gerne zurückschreckt dann, weil das hat auch andere Konsequenzen. Und bis jetzt hat man diese Daumenschraube noch nicht ganz angezogen. Und aber man verspielt damit und signalisiert man, dass man ja eigentlich die Macht hätte.
Wenn wir schon bei Druckmitteln auf Russland sind, hätte ich gern von Ihnen, Herr Astroff, eine kurze Einordnung. Denn wir haben gesehen, die Zahlen für die ersten beiden Monate dieses Jahres im Budgetbereich sind die Ausgaben doch schneller gestiegen als erwartet. Also um 31% haben sie die Ausgaben erhöht. Hauptsächlich natürlich für Krieg und Sicherheit, wie schon die letzten beiden Jahre. Und damit hat sich ergeben, weil ja die Einnahmen nicht so schnell mitgewachsen sind, hat ja damit zu tun übrigens auch, dass der Ölpreis relativ niedrig war und deswegen weniger ins Land gekommen ist, beziehungsweise einfach wahrscheinlich auch die Transaktionen erschwert worden sind, was auch weniger Geld bringt. Die Einnahmen können nicht mithalten, die Einnahmen sind aber relevant, denn im Budget sind die Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ungefähr für ein Drittel, glaube ich, verantwortlich. Ein Drittel kommt daher.
Vom föderalen Budget.
Vom föderalen Budget, vom Bundesbudget, ja, genau. Und jetzt hat sich's unterm Strich sieht das die Sache dann so aus, dass das Budgetloch in Russland momentan 29 Milliarden Euro beträgt, umgerechnet. Im vergangenen Jahr waren es, vor einem Jahr waren es circa 12 Milliarden. Also wird hier was kritisch oder kann man das noch gelassen ansehen?
Also ich verfolge die russische Wirtschaft seit etlichen Jahren und ich muss sagen, diese monatlichen Zahlen für das Budget darf man nicht überinterpretieren. Das schwankt enorm. Ja, wir haben gesehen, wie Sie richtig gesagt haben, in den letzten Jahren haben wir schon gesehen, ein sehr großer Anteil der Staatsausgaben fiel ausgerechnet auf die ersten Monate.
Damit kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zum Gasverkauf. Denn das, was wir jetzt mit Öl besprochen haben, ist ja so, dass aufgrund der flexiblen Transportwege das Öl umgeleitet werden konnte. Das heißt, was vorher der europäische Markt war, wurde ganz stark der chinesische und der indische Markt und andere Weltgegenden, in kleinem Ausmaß vielleicht noch. Das trifft Russland nicht so sehr. Im Gassektor war es so, dass der russische Gasexport in erster Linie über Pipelines lief. Und Pipeline kann man nicht so schnell bauen und umlenken. Es gibt zwar eine nach China und das hat einen Teil kompensiert, aber vor dem Krieg machte Europa, der europäische Markt, fast 80% des russischen Gasexportes aus. In den besten Zeiten, ich habe nachgesehen, betrug die Menge, die Russland nach Europa und in die Türkei geliefert haben, waren wir bei 200 Milliarden Kubikmeter. Wenn man die Türkei abzieht, waren es immer noch gut 180 in den besten Zeiten. Das ist völlig implodiert. Der Pipeline-Export ging zurück, weil der Transit durch Polen gestoppt wurde. Dann wurde die Nord Stream Pipeline gesprengt. Und seit Jahresbeginn ist auch der Transit durch die Ukraine, die dritte Route, geschlossen. Jetzt bleibt nur noch eine Route, nämlich in die Türkei. Und damit ist nicht mehr viel übrig von dem, was vorher geliefert wurde. Wir kommen dann auf das andere Thema. Natürlich wurde stattdessen von einem anderen russischen Konzern weitaus mehr Flüssiggas nach Europa geliefert. Aber das ist ein anderes Thema. Und wir sehen, jetzt gab es neue Zahlen, was den Konzern Gazprom betrifft. Das war ja eins der größten Gaskonzerne der Welt. Der hat für das vergangene Jahr jetzt 12 Milliarden Euro Verlust ausgewiesen. Und ein Jahr davor waren 6,4 Milliarden Euro Verlust. Und das war schon das erste Mal ein Verlust seit den 1990er Jahren. Also man kann schon sagen, hier geht es schon zur Sache. Und Gazprom war ja wohlgemerkt die längste Zeit der größte Steuerzahler in Russland, neben dem größten Ölkonzern Rosneft dann. Ja? Jetzt die Frage an Sie, meine Herren. Wer hat hier mehr verloren? Denn die Europäer haben auf das Gas verzichtet, haben deswegen eine Energiekrise bekommen und die Russen haben durch den Gasverkauf, durch den eingebrochenen, kann man sagen, Gasverkauf, massiv Geld verloren. Wer beginnt, Herr Astroff, ganz kurz hier aus der makroökonomischen Sicht, wer hat hier mehr verloren?
Ja, ich glaube, es ist so schwierig zu sagen, weil natürlich, wenn wir uns ganz einfach die Daten anschauen, dann natürlich die Tatsache, dass der Russland nicht mehr diese Gasmengen exportieren darf oder kann nach Europa, das sind natürlich direkte Verluste vor allem für Russland. Für Europa ist es so, dass also Gas ist schon teurer geworden ist. Ja, vielleicht in absoluten Werten ist es vielleicht nicht so viel wie die Verluste bei Russland. Aber das beeinträchtigt die Performance der Industrie Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel vor allem die Produktion der energieintensiven Branchen in vielen europäischen Ländern und allen voran in Deutschland massiv eingebrochen ist. Zum großen Teil deswegen, weil die Energie, also die Gaspreise so teuer geworden sind, also weil die Gaspreise so hoch sind.
Ihr Befund, Herr Benigni?
Naja, Mario Draghi hat in einem Bericht an die EU-Kommission letztes Jahr im September einen Vergleich gemacht und hat festgestellt, dass in Europa die Gaspreise 350% höher sind wie in Amerika und die Strompreise 160% höher. Wir sind halt nicht wettbewerbsfähig mit dem, was wir jetzt haben. Ja, das hat man dann auch gesehen, dass in Deutschland sehr viele Betriebe die Produktion zurückgefahren haben, ausgelagert haben oder pleite gegangen sind. Und in Österreich ist es nicht viel anders. Nicht? Wir haben zusätzlich aufgrund der Merit-Order auch noch ein Überschwappen gehabt, gerade am Anfang auf den Strommarkt und dann auf die Auswirkungen inflationärer Natur, die uns ja heute noch nachhängen. Und das hat Europa enorm viel gekostet. Ja. Das heißt, die Frage ist, ob das Ziel erreicht worden ist damit nicht. Das würde ich einmal eher in Frage stellen, weil man wollte ja mit diesen Energiesanktionen den Krieg rasch beenden. Das war ja damals das Motto. Ja, das hat es geheißen, wir machen das jetzt, weil dann ist der Krieg gleich vorbei. Und das ist es ja nicht, nicht. Das heißt, wenn man hier ein bisschen kritisch an das herangeht und fragt, ob das, was man hier beabsichtigt hat, eingetreten ist, dann muss man sagen, ist es nicht. Natürlich wird das Russland wehtun. Ja. Ob sie deswegen umkehren von ihrer Strategie, das können wahrscheinlich nur die Russen beantworten. Aber momentan schaut es nicht danach aus.
Dann weite ich die Frage aus. Vor dem Krieg war es so, dass russisches Gas in Europa für 40% der Importe stand, soweit ich sehe. Das hat sich reduziert auf 14% in etwa, wenn ich die Statistik richtig verstanden habe. Und auf weite Strecken jetzt mit verflüssigtem Gas. Ist ja egal, das eine kommt über die Pipeline und da kaum noch was und der Rest kommt eben über Schiffe, nicht gekühlt auf minus 160 Grad. Das ist ja ganz egal, in welcher Form. Jetzt sind wir von 40 auf 14 geschrumpft. Jetzt sagen einige in Europa, durchaus auch ernstzunehmende Kritiker, naja, man würde ohne russisches Gas auskommen. Denn es gäbe genug verflüssigtes Gas auf der ganzen Welt. Es werden immer neue Anlagen gebaut in anderen Teilen der Welt, von Afrika, Australien, überall. Kommt man ohne das russische Gas aus? Beziehungsweise sagen einige, na, wir überweisen da weiterhin Milliarden nach Russland, statt dass wir das der Ukraine geben. Was sagen Sie dazu, Herr Benigni?
Das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist die Frage, kommt man ohne dem Gas aus? Schauen Sie, volumensmäßig ja, kann man oft etwas darstellen, dass man sagt, ja, ich kriege das Gas woanders her. Das Volumen ist nicht das Thema, auch wenn sie die Versorgungssicherheit Österreichs anlangt. Ja. Das sagt uns ja die Politik immer, naja, Österreichs Versorgung ist gesichert, kein Haus braucht frieren oder niemand braucht frieren. Die Frage ist nie die Menge, die Frage ist der Preis. Ja, weil der Preis wird die Menge regulieren. Und das ist eigentlich das grundlegende Problem, das in der Politik nicht verstanden wird. Ja. Weil wenn der Preis hoch ist, kaufen die Leute nicht. Die Industrie kauft nicht, weil es teuer ist. Die Inder kaufen deswegen nicht so viel Gas, weil es zu teuer ist. Das heißt, wenn wir den Fokus wegrichten von Europa auf den Rest der Welt, ja, es ist nicht nur in Europa eine Nachfrage nach Gas. Es ist gerade in Asien, wo der Großteil der Elektrifizierung von Kohle stattfindet, eine Bewegung hin zu mehr Gas. Ja, das heißt, man möchte Kohle reduzieren und mehr Gas verwenden. So, das wurde je gestoppt, ja, als Europa angefangen hat, das ganze Flüssiggas aufzukaufen, weil dadurch wurde das Flüssiggas zu teuer und die ganzen Asiaten sind wieder zurück zur Kohle gegangen. Das war ein Eigentor der Sonderklasse, was jetzt die Dekarbonisierung anlangt. Das heißt aber, das ist das Hauptthema. Ja. Es ist immer eine Frage des Preises und der Preis des russischen Erdgases ist halt einmal sehr wettbewerbsfähig und das, was wir derzeit von Amerika bekommen, ist sehr teuer. Und dementsprechend ist es halt eine Frage, ja, will ich teures Gas oder will ich billiges? Ja, es ist eigentlich wurscht, wo es herkommt, aber es ist halt einmal so, dass das Gas aus der Pipeline billiger ist.
Ja, man kann ja sagen, wir sind ja bereit in Europa, dass wir mehr zahlen dafür, nicht? Zumindest war es bisher so. Das wurde ja ohne großes Murren vielleicht aus der Industrie sehr wohl, aber hingenommen, dass wir mehr zahlen. Gleichzeitig sehen wir, dass jetzt die Füllstände relativ schnell zurückgegangen sind. wenn ich es richtig interpretiere, die Gasvorräte, die wir in Europa haben, auch aufgrund des kalten Winters, und dass es unter Umständen schwieriger wird, diese wieder zu befüllen. Ist das ein Problem, das 2025 ins Haus steht oder nicht?
Auf jeden Fall. Ja. Wär auf jeden Fall das Thema, dass es sehr schwer kalkulierbar ist, ob die Flüssiggaslieferungen in dem Umfang kommen werden, wie man sie benötigt. Nicht? Die Frage, dass man bereit ist, mehr zu zahlen, das halte ich jetzt einmal als ein Gerücht. Ja, das ist die Frage, was soll ich machen, wenn ich kein anderes Angebot habe? Und die meisten Betriebe werden Ihnen sagen, dass sie sich das so nicht leisten können. Und das ist ja das Problem der Deindustrialisierung, das ja rauf und runter gebetet wird. Nicht nur, man schafft es nicht, jetzt zu überlegen, wie kann man wieder günstiges Gas besorgen. Also dementsprechend ist die Hoffnung groß, sollte es wieder hier zu einem Frieden kommen, dass man dann wieder einen Teil des Gases aus Russland beziehen kann. Das ist ja auch eine schizophrene Geschichte, nicht? Vorher hat man zu viel Gas von einer Quelle gekauft, was unverantwortlich war, und man hat dementsprechend einen hohen Preis gezahlt. Jetzt muss man sich neu aufstellen, ne? Und da wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich notwendig sein, dass man sich diversifiziert aufstellt. Aber man wird auf günstiges Gas aus Russland wahrscheinlich nicht verzichten wollen.
Sind wir inzwischen schon eine zu große Abhängigkeit von den Amerikanern eingegangen?
Naja, schauen Sie, ich bin der Meinung, es ist egal, wer mein Lieferant ist. Ja. Jeder Lieferant sollte nicht mehr als ein Drittel meines Angebotportfolios ausmachen.
So gesehen haben wir keine kritische Abhängigkeit von den Amerikanern.
Ja, wenn aber jetzt das Szenario eintritt, von dem Sie sprechen, dass zum Beispiel die Amerikaner sich auf die Nord Stream 2 setzen und dort als Zwischenhändler auftreten, dann hätte das eine prekäre Situation für die Deutschen. Deutschland bezieht momentan relativ viel aus Norwegen, ja, und Flüssiggas, sagen wir großteils davon wahrscheinlich auch von Amerika. Wenn jetzt Amerika auch noch die Lieferung der Nord Stream kontrolliert, dann wäre das für Deutschland strategisch wieder ein Problem, nicht?
Auf dieses Thema kommen wir zurück, im Detail noch sicher Astor Folten was dazu sagen.
Es ist jetzt so, dass nachdem der Krieg ausgebrochen ist und die Sanktionen eingeführt wurden, hat man in Brüssel gesagt, so, jetzt wollen wir den Energiedialog mit Russland möglichst abzubrechen. Wir wollen kein russisches Gas mehr oder weniger. Das war das Motto. Im Endeffekt hat man sich viel mehr auf das amerikanische Flüssiggas verlassen. Ja? Und momentan ist es so, dass die USA sind die größte Quelle der Importe, der europäischen Importe von Flüssiggas. Ja, man hat gesagt, so mehr oder weniger, ja, russisches Gas ist schlecht, US-amerikanisches Gas ist gut. Es gab so diesen berühmten Spruch von Molekülen von Freiheit. Ja, das heißt, das war US-amerikanisches Gas war mehr oder weniger...
Also Moleküle der
Moleküle
Freiheit.
Moleküle der Freiheit, ja. Danke. Mhm. Also Moleküle der Freiheit. Nun ist es so, dass... Anstelle von den Politikern in Brüssel würde ich mir schon vielleicht Sorgen oder Gedanken zumindest machen, wie wird die wirtschaftliche Beziehung zwischen Europa und den USA sich weiterentwickeln? Ja, kommt es zu einem Handelskrieg? Der Handelskrieg ist schon da. Wie weit wird dann an dieser Spirale weiter gedreht? Ja, inwieweit wird das gehen? Ist das wirklich so gescheit, dass wir uns so stark auf das US-amerikanische Flüssiggas verlassen? Also ich glaube, es ist schon eine Frage des Preises, natürlich, da bin ich völlig beim Herrn Benigni, aber es ist nicht nur eine Frage des Preises, ich glaube, es ist auch eine Frage von strategischer Abhängigkeit.
Ja, Herr Benigni?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage der Abhängigkeit, es ist auch die Frage der Interessen, nicht? Momentan war das Interesse, dass man nicht von Russland kaufen möchte, weil eben Russland den Krieg in der Ukraine führt. Ja? Mit dem gleichen Maßstab kann man sagen, was ich, wenn Trump jetzt Grönland einnimmt, dann möchte ich nicht von Russland kaufen, von den USA kaufen, ja? Weil die sind jetzt auch böse, nicht? Und da muss Europa aufpassen und eine eigene Außenpolitik einmal formulieren, nicht? Weil bedenken Sie noch, vor 20 Jahren hat Amerika im Irak einen Krieg angefangen, nicht? Wenn man jetzt den gleichen Maßstab anwendet wie jetzt in der Ukraine, dann darf man sagen, na, Moment einmal, die Amerikaner fallen gerade im Irak ein, von denen will ich jetzt kein Gas kaufen. Und wenn man aber es so macht, wie ich das vorher gesagt habe, nämlich dass man nicht mehr als ein Drittel von einem Lieferanten kauft, dann schaffe ich es, dieses eine Drittel zu ersetzen mit anderen Lieferungen, muss aber eben immer schauen, dass es nicht mehr als ein Drittel ist, weil sonst wird es schwierig, ja, weil so viel kann man dann auch nicht leicht ersetzen.
Das heißt, Sie sind tatsächlich mitten in einem sehr relevanten Findungsprozess drinnen, wo die Weichen gestellt werden. Und jetzt komme ich ganz konkret auf die Nord Stream zu sprechen, die Sie schon kurz erwähnt haben. Denn als Information wurde ja aufgeworfen, dass möglicherweise die Amerikaner oder ein amerikanischer Investor die zu 3/4 zerstörte Nord Stream 2 Pipeline, das ist die Pipeline, die aus Russland direkt nach Deutschland führt und wo vor dem Krieg ja die zur Hälfte schon befüllt war bzw. geliefert wurde, dass die von einem amerikanischen Investor herausgekauft wird. Um ein bisschen besser zu verstehen, was ist Nord Stream 2? Ich habe es kurz erwähnt, es würden bei voller Auslastung über alle 4 Stränge 110 Milliarden Kubikmeter im Jahr fließen. Das ist, ich habe vorher erwähnt, vor dem Krieg haben die Russen 200 Milliarden nach Türkei und Europa geliefert. Dann könnte man sagen, mehr als die Hälfte könnte fließen über die Nord Stream, wenn beide oder alle 4 Stränge intakt wären. Ja? Um noch ein bisschen auszuholen, sie wurde gesprengt, eben zu 3/4 zerstört, 2022. Es hat das Wall Street Journal sehr ausführlich untersucht, dass der Auftrag offenbar ja doch aus der Ukraine kam, nämlich auf einer Sitzung von Geheimdienst oder Ex-Geheimdienstern mit Militärs, die diese Idee geboren haben, sprengen wir das mal weg. Dann haben wir den Gasfluss aus Russland nach Europa dezimiert. Wie stellt sich übrigens diese Situation für Sie dar, Herr Bernini?
Naja, vielleicht sollen wir doch ein bisschen die Geschichte hier hineinbringen. Schauen Sie, ursprünglich hat es diese Pipelines über die Ukraine und dann die Jamal gegeben. Und die Probleme in der Ukraine und zwischen Ukraine und Russland sind ja schon 20 Jahre alt oder 30 Jahre bald, nicht? Und nachdem die sich gemehrt haben, hat Russland die Strategie verfolgt, Umgehungspipelines zu bauen.
Also direkte ohne Transitländer, nicht?
Naja, die eine war eben in Richtung Türkei, nicht? Da hat es zuerst geheißen South Stream, dann hat man eine Turkstream-Pipeline gebaut, die eben über die Türkei, Bulgarien und so weiter, jetzt auch Ungarn, über Serbien versorgt. Und dann hat man eben die Nord Stream Pipeline gebaut, die dann 2012 in Betrieb gegangen ist, wo man versucht hat, eben keine Transitländer mehr zu haben. Was natürlich dazu geführt hat, dass jeder, der ein Transitland ist, sich dagegen aufgeregt hat, weil jeder natürlich irgendwo mitverdienen möchte. Ja, um das geht's. Und das, was wir jetzt haben, ist ja nichts anderes, als dass wieder jemand mitverdienen möchte anhand der Pipeline. Und das kann man jetzt sagen, es ist halt eine Deal-Making-Philosophie, jemand, der sagt, okay, wir spielen jetzt unsere politische Karte aus und unser Gewicht und mit uns ist das möglich. Die Europäische Union hat an und für sich hier schon klare Regeln, ja, was den Zugriff auf Pipelines anlangt, nicht? Und dass das einfach verschiedenen Playern zustehen muss und so weiter. Das hat ja auch immer dazu geführt, dass es da mit Russland Probleme gegeben hat, die ja niemanden anderen auf ihre Energieinfrastruktur zugreifen lassen wollte. Aber sagen wir so, im Prinzip ist immer eine Fantasie notwendig, wenn man die haben möchte, und dann rechnet jeder schon, okay, wo kann ich ein Geld machen? Und so kann man sich das hier vorstellen.
Aber interessant ist, ich habe vorher nicht fertig gesprochen, der US-Investor Stephen Lynch, der Erfahrungen hat auch im Russland-Geschäft, der hat sich ja ins Spiel gebracht, Ende des vergangenen Jahres sickerte das durch, und er hat gesagt, er würde gerne bei dieser Gesellschaft Nord Stream, die ja noch übrigens in Abwicklung ist, wenn es zu einem Bieterverfahren kommt, würde er gerne das rauskaufen und dann sozusagen das reaktivieren. Jetzt sagen Sie mir aus Ihrer Erfahrung, geht da eine Einzelperson ins Spiel, ohne dass sie sozusagen mit den Amerikanern mit der Regierung sich vorabgesprochen hat und gesagt, hört mal zu, ich teste, was dort geht, und dann kommen wir vielleicht auf Umwegen ins Spiel und sind sozusagen im Spiel, wenn wieder Gas aus Russland nach Europa fließt und wir sind Mittelstrukturen oder Alleingang, wie stelle ich mir das vor?
Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da hier mit, sage ich mal, Beratern der Trump-Administration abgesprochen hat, die hier ein Potenzial sehen. Ja, also von der Seite her würde es mich nicht wundern. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, wieder Gas aus Russland zu beziehen. Nicht? Man braucht ja nur die Pipeline über die Ukraine wieder in Betrieb nehmen. Nicht? Dort ist es ja momentan andersrum. Nicht? Die Ukraine redet davon, dass sie LNG von Amerika einkaufen. Nicht? Was ja für Mitteleuropa auch nicht unrelevant ist, weil wenn wir LNG in die Ukraine bringen, ja, dann setzt die Ukraine mit dem höchsten Preis quasi den europäischen Marktpreis fest. Ja, weil ich muss ja quasi so viel ansaugen, dass die ganzen Volumen in die Ukraine fließen. Und das heißt, der Preis muss entsprechend hoch oben sein. Und das hat eine Auswirkung auf ganz Europa. Das heißt, es ist hier schon zu überlegen, wer welche Pipeline reaktiviert. Ja, wenn eine Pipeline durch die Ukraine reaktiviert wird und Gas aus Russland wieder nach Mitteleuropa strömt, ja, dann wird weniger Gas aus LNG nach Mitteleuropa kommen. Dann wird der Preis nicht mehr in Mitteleuropa festgelegt. Momentan ist der Wiener Preis der höchste Preis in Europa, einfach weil wir ansaugen müssen, damit das Gas zu uns kommt. Nicht? Und wir sehen momentan...
Weil wir am weitesten vom Meer entfernt sind. Nicht?
Ja, und wir sehen es momentan, dass die Ukraine wird ja derzeit beliefert über Ungarn. Ja, Ungarn hat ja einen Vertrag mit Russland und liefert einen Teil weiter in die Ukraine und auch in die Slowakei. Das heißt, russisches Gas geht derzeit über die Nord Stream in die Ukraine. Und das ist ein relativ hoher Preis momentan. Ja? Und das heißt, wenn man sich das ein bisschen nicht nur überlegt vom Dealmaking, ja, was natürlich sexy ist, wenn jetzt da hier Trump, der als Dealmaker verschrien ist und Leute, die sich mit ihm assoziieren, hier ins Spiel kommen, sieht jeder die Dollar. Ja? Nur wenn ich es politisch, energiepolitisch von der europäischen Seite her sehe, ist es wesentlich relevanter, dass ich schaue, dass wieder die Ukraine-Pipeline in Betrieb geht. Damit senke ich automatisch das Preisniveau in Mitteleuropa und gebe diesen Betrieben gerade in, wenn man will, im Umkreis von Österreich eine Chance wieder zu überleben.
Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass die Europäer auch hier nicht am Tisch sitzen, dass momentan die Amerikaner mit den Russen vorgeprescht sind und bereits im Energiesektor, im Gassektor zu dealen beginnen. Nochmal zur Einordnung, wenn Sie mir da eine Antwort geben könnten. Es war ja so, dass Trump in seiner ersten Amtszeit sehr dafür plädiert hat, dass Nord Stream 2 nicht ausgebaut wird, weil er gesagt hat, erstens, ihr liefert das Geld zu den Russen, vor denen ihr gleichzeitig Angst habt, ihr werdet ja nicht den Drachen füttern sozusagen. Das ist der eine Aspekt, deswegen war er dagegen. Motiv war natürlich dabei auch, dass er den amerikanischen Gasexport sozusagen fördert und das ist ja dann auch der Fall gewesen. Biden hat sich auch sehr klar geäußert, er will nicht, dass die Nord Stream 2 hier ausgebaut wird und mehr von Russland nach Europa fließt. Hat große Tradition. Die Amerikaner wollten nie, dass die Europäer sich stark mit den Russen auf dem Rohstoffsektor verbünden. So, und jetzt plötzlich, kurze Zeit später, sieht so aus, dass es en vogue ist, dass hier Amerikaner sehr wohl bei der Nord Stream ins Spiel kommen und sagen, na ja, gut, wenn wir dabei sind, dann ist ja ganz okay, wenn russisches Gas wieder nach Europa fließt. Erklären Sie mir das logisch?
Na, es ist nur, ob man irgendwo selber seine Finger im Spiel hat und das Geld verdienen kann. Es ist auch eine Frage der Menge, nicht? Also die 27,5 Milliarden Kubikmeter, die Nord Stream 2 Leitung, diese eine, die noch über ist, hier liefern kann, würde jetzt nicht das Kraut so fett machen, dass die Amerikaner weg wären vom Markt. Das heißt, das ist jetzt nicht das Beängstigende. Im Prinzip ist es so, ja, Sie können in den nächsten Jahren erwarten, dass aufgrund der Klimaziele weltweit Energy Transition, Gasnachfrage relativ stark steigen wird. Ja. Und es wird einfach benötigt, sonst kommt man von Kohle nicht weg. Ja. Das heißt, die Nachfrage wird deutlich steigen. Europa hat ja eine reduzierte Nachfrage gehabt, weil es einfach nicht wettbewerbsfähige Preise hatte. Das heißt, wenn hier wieder mehr Gas kommt, ja, dann kann sowohl Amerika verdienen, als auch Russland kann wieder mehr verkaufen. Und ja, da sehe ich durchwegs ein Potenzial, dass man das auf beiden Seiten irgendwie hinkriegt.
Herr Astrov, Sie wollten was dazu sagen?
Ja, weil Sie haben gefragt, ist das logisch von der US-amerikanischen Perspektive, dass früher waren Sie immer dagegen, also gegen Nord Stream, und jetzt plötzlich sind Sie dafür. Es ist nicht logisch, aber es zeigt auch, dass die neue US-amerikanische Administration ganz andere Prioritäten hat, ja, in Bezug auf Russland. Ich glaube, das ist schon ein Teil von der ganzen neuen Neuausrichtung der US-amerikanischen Politik Richtung Russland. Also ich glaube, Trump und seine Administration, wie ich schon gesagt habe, sieht Russland nicht unbedingt als seinen Rivalen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht ist es überhaupt ein Bruch mit der US-amerikanischen Tradition der letzten 70, 80 Jahren. Das ist Teil davon, aus meiner Sicht.
Habe ich ihn noch?
Ja, es ist auch eine Volumensache. Nicht? Also im Jahr 2021 haben wir noch ungefähr 155 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland gehabt. Und wenn ich den heutigen Status hernehme, haben wir eigentlich nur mehr die Turk Stream mit ca. 16 Milliarden Kubikmeter und ungefähr 21 Milliarden Kubikmeter von, in Form von LNG. Das heißt, da sind 115, 110 Milliarden Kubikmeter, die quasi ersetzt gehören. Und das hat man teilweise mit amerikanischem Flüssiggas, die haben also von 20 sind sie raufgegangen auf 50 Milliarden Kubikmeter. Aber da ist noch einiges drin, was man mehr machen kann.
Aber ich muss mir als Europäer ja fragen, sind wir bei Trost, dass zwei andere über meine Energiepolitik oder über meinen Rohstoffbezug sprechen, oder? Jetzt nochmals an Sie, Herr Benigni, Sie sind Berater seit Jahrzehnten auf dem Sektor. Was würden Sie der EU sozusagen raten, welche Strategie sie hier selber mal fahren sollte, um im Spiel zu sein und um sozusagen das Spiel zu bestimmen?
Ja, das Erste ist einmal, man muss sich diversifiziert aufstellen. Ja, also sowohl Deutschland als auch Österreich haben einen schweren Fehler begangen, dass sie sich übermäßig stark von Russland hier abhängig gemacht haben. Und da muss man einfach ein bisschen objektiver sein. Ja, wir können uns von niemandem abhängig machen, auch nicht von Norwegen, ja, auch nicht von Amerika. Jedes dieser Länder hat Kriege geführt. Ja, und das heißt, wenn heute die Politiker frei sein wollen in ihrer Entscheidung, ja, und sagen, ich möchte jetzt mit einem kriegsführenden Land keine Geschäfte führen, dann ist das ja eine legitime Politik. Nur da muss man aber vorher die Grundausrichtung dafür schaffen, dass man sagt, man macht sich von niemandem abhängig. Und das heißt, ein Drittel, ja, die Ein-Drittel-Strategie würde ich einmal vorgeben. Das Zweite ist, dass wir jetzt in der pressierenden Lage sind, gerade was Mitteleuropa anlangt, und nachdem ja keine Gassanktionen gegen Russland bestehen, dass man jetzt Druck ausübt und versucht, wieder die Volumen über die Ukraine nach Baumgarten zu bringen. Wir sind jetzt,
also ist der Wiener Hub, ja?
Ja, das ist der Wiener Hub. Wir sind zwar jetzt frei, weil jetzt niemand, abhängig ist von Russland. Das braucht keiner das. Aber in Wien ist es so, der Gaspreis wird halt im Baumgarten festgesetzt, an diesem Hub. Und wenn jetzt da, wie wir das auch gehabt haben im Dezember, ja, wenn da russisches Gas hinfließt, dann ist das preisdrückend. Ja. Und das wäre jetzt dringend notwendig, weil dann haben wir mehr Angebot. Ja. Brauchen nicht einmal in Österreich per se was kaufen. Ja. Das ist vollkommen egal. Ja. Aber es ist einmal preisdrückend und das führt dazu, dass die Industrie wieder kaufen kann und ihre Produktion wieder hochfahren kann.
Jetzt ist der Bruch ja doch epochal gewesen durch den Krieg, nämlich beim Gasbezug, und es wurden viele Verträge aufgekündigt von nämlich früheren Abnehmern bei den Russen. Es gibt inzwischen einiges an Schiedsverfahren, die offen sind. Hier geht es um Milliarden, die offen sind, wahrscheinlich um Streitigkeiten, die sich auf 10 und mehr Jahre hinziehen werden. Jetzt frage ich abschließend Sie, Herr Astorf. Sie haben vorher gesagt, das Molekül der Freiheit, amerikanisches Gas ist gut, russisches ist toxisch, würde man mal so sagen, inzwischen durch den Krieg sehr verböhnt. Gibt es einen Weg zurück, der sozusagen öffentlich vertretbar ist, der auch vor der Ukraine vertretbar ist, der in diesem ganzen Informationssammelsurium, wo wir drinnen sind, auch wirklich Sinn macht, dass man sagt, Leute, wir müssen hier und können wieder zurück, weil es in einem gewissen Ausmaß Sinn macht. Ist das umkehrbar?
Ich glaube, es gibt einen Weg zurück, schon. Schauen Sie, es ist jetzt so, dass offenbar ist der Westen nicht mehr einig, so wie früher. Ja, das heißt, diese transatlantische Achse, diese Sanktionsachse, die es früher gab, die ist jetzt wahrscheinlich gebrochen, weil die neue US-amerikanische Führung, sie betreiben jetzt eine andere Politik gegenüber Russland. Ja, die EU hat bislang noch am Sanktionskurs festgehalten. Aber die Frage ist nur, wie lange es wirklich, ob es auf Dauer haltbar ist. Weil aus meiner Sicht werden im Laufe der Zeit auch mehr Stimmen innerhalb der EU sagen, macht es überhaupt Sinn, dass wir als Einzige die Sanktionen weiter mittragen? Okay, es gibt noch Großbritannien, es gibt noch Kanada und Australien, aber ja, und die Schweiz, ja. Aber trotzdem, wenn die USA diese Sanktionen nicht mittragen, dann erstens wird ihre Effizienz sinken. Ja, das heißt, die Sanktionen haben bislang nicht sehr viel gebracht, selbst wenn sie auch von den USA mitgetragen wurden. Jetzt ohne die USA wird diese Auswirkung, die Auswirkung auf die russische Wirtschaft, geschweige von der Politik, geschweige von der russischen Politik, noch geringer sein. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn die US-amerikanischen Unternehmen dann mehr Geschäfte in Russland machen und in Russland investieren, was durchaus vorstellbar ist, glaube ich, und im Laufe dieser Annäherung, dann werden auch die europäischen Unternehmen sagen, macht es überhaupt Sinn, dass wir die lukrativen Geschäftsmöglichkeiten unseren amerikanischen Konkurrenten überlassen und wir sozusagen nichts davon haben. Das heißt, auch aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Normalisierung, vielleicht ist keine vollkommene Normalisierung, aber zumindest halbwegs eine weitgehende Normalisierung zustande kommt, aus meiner Sicht.
Herr Benigni, Ihnen als unserem Spezialgast heute das Abschlusswort.
Also ich glaube, wenn man realistisch ist, wird Trump jetzt einen Frieden durchsetzen. Ja, das ist sein Ziel. Ich glaube, dass Europa sich dann darauf fokussieren muss, eine eigenständige Außenpolitik aufzubauen. Das ist dringend notwendig, weil ich glaube, man weiß momentan nicht genau, was man will. Ja. Und ein Ziel müsste sein dann, dass man sich auch gegenüber Russland konstruktiv verhaltet, weil immerhin ist Russland ein Markt mit, ich weiß nicht, 140 Millionen Einwohnern. Und das ist ein Markt. Ja. Die Amerikaner haben als erstes sofort gesagt, können wir da nicht wieder die Tür aufmachen, let's do business. Ja. Die sind sehr interessensorientiert in ihrer Außenpolitik. Bei uns ist man sehr verunsichert. Ja. Da ist noch sehr stark das Dogma da hier, Angriffskrieg und Russland ist böse. Und ich glaube, da muss man dann, wenn der Frieden da ist, muss man hier auch lernen, dass es einen Tag danach gibt und man muss wieder schauen, dass man das Verhältnis zu Russland normalisiert, weil das ist wichtiger wie das Verhältnis zu vielen anderen Ländern. Denn Russland ist ein Nachbar und dementsprechend ist wichtig, dass man sich hier wieder mit Russland konstruktiv auseinandersetzt.
Damit sind wir ans Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unserer Podcast-Reihe zur russischen Wirtschaft in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Für heute verabschieden sich Herr Wassili Astrov, Herr Johannes Benigni und Eduard Steiner. Meine Herren, danke fürs Kommen.
Danke. Wiedersehen. Danke.